Moin, Tachchen, Servus und Mahlzeit. Willkommen bei Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern mit Malern über Maler. Ich bin euer Host Maxe und heute geht's um das Thema generationsübergreifende Zusammenarbeit. Wow, erstmal großes Thema und auch ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade mit dem Blick auf die Zukunft. Viele denken sich jetzt gerade, boah, ich würde schon meinen Betrieb gern abgeben. Junge Leute denken sich, boah, ich würde schon gern Betrieb übernehmen. Und es gibt aber auch viele Familienbetriebe da draußen, wo Hand in Hand von Generation zu Generation gearbeitet wird. Das ist nicht immer einfach, aber auch sehr spannend. Und ich sage immer, wir haben wunderbare Gäste, haben wir auch. Habe ich wieder einen wunderbaren Gast dabei. Und zwar den Yannick Mensinger. Sei gegrüßt.
Hallo.
So. Yannick, du arbeitest ja im elterlichen Betrieb in Frankfurt. Wie läuft denn das überhaupt ab?
Genau, wir haben einen Familienbetrieb, jetzt schon seit 1902 und ich bin jetzt die fünfte Generation, die das irgendwann, oder ich habe vor, das zu übernehmen. Und während meiner Ausbildungszeit hat das wunderbar funktioniert, da ich eben auf der Baustelle war und dann mein Vater eben im Büro das Ganze koordiniert hat und dann sozusagen an mich weitergeleitet hat und ich dann sozusagen die Führung auf der Baustelle hatte. Das hat sehr gut funktioniert, da einfach unsere oder meine Arbeitskollegen mich wunderbar angenommen haben und mir auch diese Verantwortung übergeben wollten, weil sie eben gesagt haben, du musst es später auch können.
Das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Stichwort, wie die Arbeitskollegen einen annehmen, weil man ist ja dann trotzdem Kind der Eltern, ne? Wie hat das denn so grundsätzlich funktioniert, dass du überhaupt da in den Betrieb reingekommen bist und wie wurdest du da aufgenommen? Gab es da irgendwie mal Konfrontation oder war das schwieriger oder war das einfach gleich so, nee, du arbeitest hier mit wie jeder andere auch?
Ich glaube, wichtig dazu ist erstmal die Überlegung von meiner Oma oder auch von meinem Onkel, weil beide nicht unbedingt zu Beginn begeistert waren, dass ich bei uns die Ausbildung mache, weil eben meine Oma gesagt hat, es kann passieren, dass ich entweder verhätschelt werde, einfach, dass man den zukünftigen Chef nicht die Scheißarbeit machen lassen möchte. Mhm. Oder eben, dass es genau andersrum ist, dass man eben sagt, jetzt drücken wir nochmal einen rein. Mhm. Bei mir war es zum Glück so, dass ich in ein Team gekommen bin, die das in keinster Weise irgendwie so gemacht haben. Also wir haben wunderbar uns ergänzt. Also ich hatte Qualifikationen, die die anderen vielleicht nicht so hatten, in der Genauigkeit manchmal bei Ausbesserungsarbeiten, weil ich mich dann eine halbe Stunde mit einem Fleck beschäftigen konnte, bis das dann perfekt war.
Ja.
Und das haben die anderen dann nicht so gemacht. Dafür haben die mir natürlich alles gezeigt oder auch in der Geschwindigkeit arbeiten können. Davon kann ich nur träumen.
Also man merkt schon, du bist eher so für die filigranen und genauen Arbeiten da. Also ich meine, bist ja nicht auch umsonst Teil des Maler Nationalteams. Aber ich will noch ein bisschen weiter zurückspulen, die Zeit. Und zwar, du sagst in fünfter Generation. Wie waren denn die Anfänge und wie hat das überhaupt schon geklappt, dass es so viele Generationen Bestand hatte?
Also es ist eine gute Frage, wie hat das funktioniert? Also mein Uropa, der den Betrieb gegründet hat, ist zu Beginn mit einem Bollerwagen durch Frankfurt gezogen. Hat cool. Einen Bollerwagen hinter sich hergezogen, da gibt es noch existierende Bilder und hat dann seine Arbeiten angeboten. Danach muss das mein Uropa übernommen haben. Das muss kurz vorm Krieg eigentlich dann so gewesen sein. Natürlich schwierige Zeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, sich danach immer wieder aufgerappelt und das dann weitergeführt. Und dann gab es natürlich immer wieder Einbrüche durch die verschiedenen Wirtschaftskrisen. Und es hat dann trotzdem funktioniert. Ein Maler wurde trotzdem immer gebraucht, dann die Häuser wieder aufzubauen. Dann hat mein Opa das Ganze übernommen von seinem Vater. Und da gab es auch ja, verschiedene Krisen, aber das Handwerk hat schon immer goldenen Boden gehabt und dann kommt man damit durch.
Ja.
Und dann hat das irgendwann mein Vater übernommen von meinem Opa. Und da war dann das erste Mal so, dass vielleicht ein gewisser Konflikt entstanden ist, da zu dieser Zeit der Generationswechsel etwas schwieriger ist, denke ich. Weil man noch diese wirklich alteingesessene Art und Weise vielleicht eher hatte. Und dann das natürlich zu verschiedenen Konfrontationen kommen kann. Das hat sich dann aber wunderbar gelöst. Und nachdem dann mein Vater im Betrieb war, ist jetzt, also was heißt jetzt? Ich glaube um 2000 rum, mein Onkel in die Firma mit eingestiegen, nachdem er seinen Gesellen und den Meister und Techniker gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass also mein Vater und mein Onkel eben immer in die Zukunft schauen. Und da bin ich dann natürlich eine sehr wichtige Person. Das heißt, sie gehen sehr, sehr oder finden meine Interessen oder auch Wertvorstellungen sehr interessant und sagen, darauf muss man eingehen oder das auch bedenken, weil das eben die Zukunft ist. Weil sobald man stehen bleibt, fällt man direkt ein paar Schritte zurück.
Ja, gut, ich glaube, das ist auch ein Thema, womit viele Betriebe und alteingesessene Betriebe immer zu kämpfen haben. Das ist halt auch so diese Dualität zwischen an Tradition und Vergangenheit festzuhalten und auf der anderen Seite aber auch nach vorne zu gucken und Neuerungen gegenüber offen zu sein. Wie waren denn eigentlich deine ersten Berührungspunkte generell mit dem Malerhandwerk? Also bist du schon als kleiner Schippi auf der Baustelle mit rumgelaufen und hast den Pinsel geschwungen oder wie lief das?
Tatsächlich, zu Beginn wollte ich erstmal Müllmann werden, weil mir die orangenen Arbeitsklamotten so gut gefallen haben.
Okay, das kann ich nachfühlen.
Und hat mich fasziniert. Und danach war es so, wenn Handwerker bei uns zu Hause waren, egal welcher Handwerker erstmal, fand ich das immer interessanter wie alles andere. Also interessanter wie Kindergarten oder irgendwas anderes. Das heißt, ich stand im Türrahmen, habe denen dann zugeschaut, wie sie zum Beispiel unsere Terrasse gebaut haben oder unseren Boden gelegt hatten. Und da war ich glücklich. Und dann mit 7 oder 8 ist es losgegangen, dass bei mir im Zimmer mal was gestrichen werden musste oder ich was anderes haben wollte. Und da war ich dann bei meinem Vater immer mit dabei, habe mir das angeguckt, geholfen, inwiefern man es helfen nennen kann. Und seit dem Moment wusste ich, dass ich Maler werden möchte.
Das klingt gut. Also ich kenne das noch von mir selbst von früher, weil ich komme ja auch aus einer Familie mit handwerklichem Hintergrund und ich bin damals schon irgendwie mit 3 in den frisch aufgezogenen Kleber vom Fußboden gelaufen und so. Also gibt's auch schöne Geschichten von damals. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Ich finde das immer wieder schön, auch die Beweggründe von den Leuten zu hören, wie sie ihren Weg ins Handwerk gefunden haben. Und wo stehst du jetzt gerade, ich sag jetzt mal, auf der Zeitachse in deiner Entwicklung?
Tatsächlich schon relativ weit ist mir aufgefallen. Also früher während der Schulzeit war es immer so ein Traum, dass ich wusste, irgendwann mache ich meine Lehre. Und darauf habe ich dann so hingearbeitet. Das ist jetzt auch schon wieder über 2 Jahre her, dass ich meinen Gesellen gemacht habe. Jetzt gerade bin ich in der Weiterbildung zum Meister, gleichzeitig in Kombination mit dem Techniker, also staatlich geprüften Farben- und Lacktechniker. Genau. Und das ist jetzt schon wieder, das erste Jahr ist schon wieder rum, das ist verflogen, das ist unfassbar. Jetzt habe ich noch 1 Jahr und danach bin ich dann sozusagen fertig mit meinen Weiterbildungen erstmal.
Ich muss jetzt mal kurz fragen, wie alt bist du?
Ich bin gerade 22, ich habe meinen Meister und Techniker mit 23.
Also nur so ganz kurz, ich finde das gerade sehr beeindruckend. Mit 23 warst du dann Teil vom Maler Nationalteam, hast deinen Techniker und deinen Meister und ja, das klingt gut.
Ja.
Er sitzt einfach da, sagt ja und nickt. Okay. Du hast vorhin schon über das Thema filigranes Arbeiten gesprochen, was dir natürlich gerade jetzt bei den Wettkämpfen und im Nationalteam total zugutekommt. Wo hast du denn gemerkt, Mensch, oh, gerade so diese filigranen Tätigkeiten oder diese genauen Sachen, sage ich jetzt mal, das ist das, was so deins ist?
Das hat eigentlich in der Schulzeit begonnen, dass wir für Kunst verschiedene Bilder malen mussten. Und da war es so, dass ich mich abends hingesetzt habe, um nach dem Abendessen, so 19 Uhr rum, und dann angefangen habe zu zeichnen und zu malen. Und irgendwann dann ist mir aufgefallen, dass wir vielleicht schon 2, 3 Uhr nachts haben, man langsam mal ins Bett gehen sollte. Und ich vertiefe mich da dann rein. Ich bekomme dann noch die Zeit nicht mehr ganz so mit. Aber ich möchte es dann eigentlich auch abschließen. Und dann auf der Baustelle war es so, dass ich sehr gute Arbeitskollegen habe, die eben viel Wert drauf gelegt haben, mir alles zu zeigen, dass ich im Nachhinein als Chef weiß, wie was funktioniert. Dass ich wirklich alles selber gemacht habe, um einfach das besser kalkulieren zu können, weil ich dann weiß, ich schaff's in dieser Zeit, also kann mir jemand anderes nicht was anderes erzählen. Und wir haben viel sehr, sehr hochwertige Tapeten gemacht. Und da geht's dann nicht mehr darum, dass es schnell gemacht werden muss, sondern dass es so genau wie möglich ist, weil wir wollten es schaffen, dass man in einen Raum kommt, der tapeziert ist und man den Anfang und das Ende nicht sieht.
Ja.
Wenn man sich vorstellt, man hat einen perfekten Raum, der perfekt auf eine Tapete abgestimmt ist, würde es mit dem Muster automatisch eigentlich ausgehen, theoretisch. Das ist aber nicht der Fall, das geht nicht.
Ja.
Das geht nicht. Das bedeutet, man hat immer einen Anfang und ein Ende und das muss man schauen, wie man das verstecken kann. Und wenn man dann weiß, wie man eben durch verschiedene kleine Tricks, das heißt mit Buntstiften, manchmal eine komplette Tapete nachmalen, so einen Anfang oder ein Ende verstecken kann, da habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, oder meine Arbeitskollegen haben das, die können das natürlich auch hervorragend, haben aber auch gemerkt, dass ich sowas dann auch kann und sie mich das gut alleine machen lassen können, und dann habe ich so Arbeiten eben übernommen, und sowas dauert. Mhm. Und wenn man da dann nicht die Geduld hat, bis man sagt, jetzt ist es perfekt, sieht man's.
Genau, also der Perfektionismus, der begleitet dich sozusagen schon dein Leben lang, und du versuchst jetzt natürlich auch das Beste daraus rauszuholen, was du kannst. Und das tust du dann aber auch bei den Wettkämpfen. Du hast mir vorhin schon ohne Kamera und Mikrofon erzählt, im September ist es so wieder soweit, dann trittst du auch wieder an. Vielleicht für alle, die noch nie was vom Maler Nationalteam gehört haben oder keine Vorstellung haben, wie so ein Wettkampf abläuft, was machst du dann dort?
Also wir im Maler-Nationalteam, wir vertreten das Malerhandwerk auf internationaler Ebene. Da gibt's dann zum einen zum Beispiel die Europameisterschaft, die letzte war in Danzig, und jetzt kommend im September in Lyon die Weltmeisterschaft, da nehme ich teil. Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche, die wir absolvieren müssen. Das bedeutet einmal eine Tür lackieren, dreifarbig mit jetzt Wasserlack. Und das gestaltet sich immer wieder als relativ schwer, da man dann... Die Oberflächen sind sehr, sehr schwierig herzustellen, dass man sagt, es ist wie eine gespritzte Tür. Ja. Da muss man schon wissen, wie man das erzielen kann. Dann haben wir als weitere große Aufgabe ein Design, was wir freihand, freihand bedeutet mit einer Malbrücke oder einem Malstock, auszulegen. Das heißt, wir dürfen nichts abkleben. Und da ist es wirklich, dass wir Millimeterbereich arbeiten. Also wir dürfen, haben ein Millimeter Maßtoleranz. Und wenn wir die überschreiten, gibt es relativ zügig Punktabzug. Ab 3 Millimetern kann man sagen, sind es 0 Punkte, dann kann man
eigentlich
das vergessen.
Aufhören, ja.
Und dann gibt es noch einen Speed-Wettbewerb, das geht auf Zeit. Da müssen wir ein vorgefertigtes Muster, was geometrisch aufgebaut ist, nachmalen und aufzeichnen und dann auch farbig auslegen. Das sollte sich im Rahmen von einer Dreiviertelstunde. In der Dreiviertelstunde muss man sich vorstellen, muss man das Ganze aufzeichnen, abkleben, abdichten und 2-mal deckend streichen und alles wieder entfernen.
Wow.
Das ist, ja, schweißtreibend.
Sportlich. Okay. Und wie kam das dann eigentlich dazu? Ne? Du hast gesagt, du hast deine Ausbildung im elterlichen Betrieb gemacht. Ich sag mal so, nicht jeder elterliche Betrieb da draußen fördert jemanden zutage, der dann Teil vom Maler Nationalteam wird und dann auch an den Wettkämpfen teilnimmt. Und du vertrittst ja dann Deutschland weltweit dann bei der Weltmeisterschaft. Und dazu braucht man ja dann natürlich auch Freiräume, ne? Damit man das dann überhaupt werkstelligen kann. Wie hat das denn funktioniert und geklappt?
Das hat bisher immer sehr, sehr gut geklappt, da wir vom Betrieb her groß genug sind, dass mein Vater sagen konnte, er kann mich beiseite stellen, ohne dass es schlimm ist, sagen wir es mal so. Und er steht auch wirklich komplett dahinter und hat halt immer gesagt, dass ich dafür trainieren soll, dass er dahinter steht und dass wir das schaffen. Und wir hatten aber auch schon immer wieder Kontakt zu verschiedenen Personen, also einmal Jessica Jörges, die bei der Weltmeisterschaft sie hat bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen.
Mhm.
Dann haben wir die Jacqueline, die bei uns auch ausgebildet wurde und bei einer Europameisterschaft in Graz teilgenommen hat. Und dadurch kamen wir schon immer in Berührpunkte damit, zu wissen, worum es eigentlich geht. Haben dann auch eine Kabine bei uns aufgebaut, dass eben die Teilnehmer dann wunderbar daran trainieren können. Und das hatte ich dann eben schon zum Trainieren und mich auch darauf vorzubereiten. Und dann hieß es, ich habe jetzt 3 Wochen, wurde ich dann freigestellt und konnte dann trainieren und das trainieren, was ich einfach noch üben musste.
Cool. War das dieses freigestellt werden und trainieren, war das ein Thema für die anderen Mitarbeiter oder fanden die das cool und haben das unterstützt?
Also ich habe bisher nie was Negatives gehört. Also eigentlich kamen alle, die wollten mir eher Tipps geben. Die kamen dann, haben sich hinten dran gestellt, haben dann 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde zugeguckt, bis ich dann mal Luft hatte, mich kurz mit denen zu unterhalten. Dann habe ich erklärt, was ich machen muss. Und dann haben tatsächlich viele versucht, aus ihrer Berufserfahrung zu helfen und zu sagen, hier, kannst du es nicht so und so machen? Und da waren tatsächlich einige wirklich gute Tipps dabei. Ein paar sind nicht ganz regelkonform.
Ja,
das ist in gut. Der Praxis dann was
anderes. Praxis ist was anderes. Ne?
Aber das muss ich sagen, das fand ich immer klasse, dass die dann wirklich sich dafür auch interessiert haben, weil das ist wichtig, weil es muss deutlich mehr publiziert werden und gezeigt werden, was man eigentlich alles machen kann.
Ja, also man kann schon sagen, du hast sowohl mit deinem elterlichen Betrieb als auch mit dem Kollegen in dem Betrieb echt einen Glücksgriff gemacht. Das ist aber nicht die Regel, ne? Also du schüttelst schon den Kopf.
Nee, das ist nicht unbedingt die Regel. Also es gibt unterschiedliche Charaktere, das ist logisch, gibt es ja überall. Und bei den Gesellen, bei denen ich direkt war, bei denen war das nie ein Thema, dass ich irgendwie auch der Sohn vom Chef oder so bin. Die haben mich ganz normal behandelt, wie jeden anderen Arbeiter auch. Und haben mich auch wunderbar aufgenommen. Mhm. Also ich habe mein Praktikum bei uns im Betrieb gemacht, weil ich schon früh wusste, dass ich ja irgendwann zu uns möchte. Und dann wollte ich einfach mal reinschnuppern, wie das alles so ist.
Also so 9., 10. Klasse.
Genau. Und da war es zum Beispiel so, dass ich die ersten 2 Tage durfte ich das Material vom EG in den 1. Stock und am 2. Tag vom 1. in den 2. Stock. Und am Ende vom 2. Tag wurde ich dann gefragt, ob wir morgen nicht Wasser hier haben könnten. Und dann war es so, dass am nächsten Morgen, ich hatte noch kein Auto und das war etwas weiter weg von uns zu Hause, mit der Bahn nicht wirklich gut zu erreichen, hat mich mein Vater hingefahren, hat dann den Kasten Wasser hingestellt. Und ja, seitdem hatte ich dann den Respekt von einem sehr, sehr guten Gesellen von uns, der auch schon etwas vom älteren Schlag ist. Aber seitdem, und dann hat er mir gezeigt, wie man tapeziert, den Untergrund vorbereitet, weil er einfach wusste, dass ich nicht nöle oder irgendwie nicht arbeite oder mich beiseite stelle und am Handy bin, wenn ich eigentlich eine andere Aufgabe habe, sondern wenn er mir was sagt, dann mache ich das. Und dann hat alles wunderbar funktioniert. Und dann ist es auch, genau, und dann ist auch, also wirklich von der Handwerkstechnik oder was er einem beibringen kann, schon ein sehr, sehr guter Geselle.
Sehr schön. Das heißt, du wurdest schon früh eingeführt, schon eigentlich mit dem Praktikum und du hast dich auch bewiesen, hast der Welt gezeigt, dass du auch bereit bist, Material den ganzen Tag zu schleppen, ohne rumzuheulen. Gehen wir mal vielleicht eine Generation weiter zurück und gucken mal auf deinen Papa. Und zwar hat der ja dann, ist er dann auch eingestiegen in den Betrieb irgendwann mal. Und du hast schon gesagt, da gibt's ja auch einen Generationskonflikt, ne? Und das war ja auch die Zeit, wo sich dann einiges verändert hat. Also sowohl auf einer wirklich handwerklich-technischen Ebene, als auch auf einer wie führe ich einen Betrieb-Ebene. Und hast du da schon mitbekommen, wie sich dieser Betrieb dann auch gewandelt hat?
Also richtig mitbekommen nicht. Das war, ich glaube, 26 Jahre her.
Wahnsinn.
Oder schon mehr. Was ich weiß, war eben, dass ich glaube, das eine Jahr, wo mein Vater und mein Opa zusammen im Betrieb war, dass es da einfach zwei Welten einfach aufeinander geprallt sind. Mhm. Also natürlich auch dann zu dem Zeitpunkt dann die ersten Schritte, glaube ich, mit dem Internet und allem drum und dran. Das, ja, und dann wurde es aber so gelöst, dass mein Opa von sich aus gesagt hat, dass er den Betrieb an meinen Vater übergibt. Mhm. Er ist dann in die Politik gegangen, also in die Stadtpolitik von Frankfurt. Und dann hat mein Vater den Betrieb übernommen. Was man aber sagen kann, ist, dass mein Opa trotzdem schon immer sehr fortschrittlich gedacht hat. Mhm. Also immer Zukunftsperspektiven, wie auch verschiedene Systeme dann als alleinige in Deutschland anwenden durften oder auch maschinentechnisch immer sehr, sehr gut und auf einem sehr, sehr guten Niveau ausgestattet waren.
Okay. Und was hast du vielleicht nicht mitbekommen, aber schon gemerkt, was sich verändert hat? Auch wenn dein Opa quasi schon in die Zukunft geblickt hat, natürlich ist man dann irgendwann trotzdem in dem Alter, wo neue Dinge umzusetzen einem schwieriger fallen. Was hat sich denn, zumindest nach deinem Wissen, alles so verändert in diesem Traditionsbetrieb?
Natürlich sowas wie Abrechnungssysteme, also Computer, solche Sachen dann, auch die Strukturen in einem Gebäude. Also früher war es so, dass die oberste Etage in unserem Bürogebäude war meinem Opa. Weil er der Chef ist.
War ja der Boss.
Genau.
Ja.
Dann darunter die Etage, die war für die Meister und darunter die Etage war für die Sekretärin. Mhm. Also relativ hierarchisch einfach aufgebaut.
Ja.
Und das hat sich halt komplett gewandelt. Also zu Beginn waren wir dann sozusagen nur noch in einem Bereich vom Gebäude und da waren alle zusammen. Da hatte mein Vater und dann mein Onkel schon zusammen ein Büro. Daneben waren die Meister, vorne die Sekretärin und der Empfang. Und dann vor, ich glaube mittlerweile müssten das auch 10 Jahre sein, haben wir eben unser Gebäude oder unser Büro komplett umgebaut und jetzt ist es relativ offen und jetzt versuchen wir auch eben nicht mehr so feste Schreibtische zu haben, sondern dass sozusagen jeder eigentlich überall arbeiten kann, wo er möchte. Tatsächlich muss man sagen, es klappt noch nicht ganz so gut, weil die Mitarbeiter es tatsächlich nicht so wollen.
Wie kommt's?
Ich glaube einfach Gewohnheit. Niemand würde sich dann an einen anderen Tisch setzen, weil
ja.
Es gibt auch meiner Meinung nach keinen Grund dafür. Also man hat ja dann seinen Bürobedarf, alles dann doch dort, dann ist dann doch noch ein bisschen was am Papierkram.
Ja.
Obwohl wir tatsächlich viel jetzt auf iPads und eigentlich komplett digital umgestellt haben. Ja.
Ja. Okay. auch spannend. Also nicht nur Generationswechsel logischerweise in der Familie und in der Führung, sondern natürlich auch bei den Gesellen. Ne? Wie seid ihr so alterstechnisch aufgestellt?
Wir sind tatsächlich mittlerweile sehr, sehr jung. Also der Altersdurchschnitt wurde sehr, sehr runtergesetzt. Also im Büro ist mittlerweile mein Vater mit 56 der Älteste.
Wow.
Und auf der Baustelle haben wir natürlich noch ein paar Ältere, die jetzt dann demnächst alle dann in Rente gehen. Aber grundsätzlich haben wir viele junge, sehr, sehr viele junge Mitarbeiter.
Finde ich sehr spannend, wenn du das gerade sagst, ihr habt viele junge Leute. Wie habt ihr es denn geschafft, überhaupt an diese jungen Leute ranzukommen? Ich frage jetzt vor dem Hintergrund, weil wir halt auch viel festgestellt haben, dass es nicht mehr reicht, damit zu werben, dass man ein Familienbetrieb ist oder ein Traditionsunternehmen ist, sondern du musst die Leute auf einem anderen Wege erreichen. Wie hat das denn geklappt, dass ihr euch so verjüngt habt?
Also es wird sehr, sehr viel Energie da reingesteckt. Die Website wurde von uns komplett neu gemacht, dann Instagram mittlerweile, dann wurde geschaut, wie man eben so Webseiten noch pushen kann, dass man eben die richtigen Leute anspricht. Genau, viel auch bei der Innung, bei Infoveranstaltungen für junge Lehrlinge, die dann im dritten Ausbildungsjahr sind, dass man dort eben als Betrieb ist und relativ frühzeitig auch Lehrlinge abgreifen kann und sich eben vorstellt und eben zeigt, was können wir, was sie bei uns haben. Und dann auch direkt eigentlich wie einen Einführungstag zu machen, dass man schon im Vorab die kommenden sozusagen Lehrlinge schon mal zu sich holt, um zu gucken, was sie können, ob sie überhaupt ins Klima passen, ob es denen überhaupt wirklich Spaß macht. Also viele wollten eigentlich was anderes machen, sind dann zum Maler gekommen und dann, dass man da einfach schaut, ob das wirklich was für sie ist.
Mhm.
Genau.
Finde ich einfach spannend, immer grundsätzlich da reinzugucken, weil viele meckern ja auch darüber, dass sie sich nicht verjüngen können, weil sie niemanden finden. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder so Betriebe wie euch, die dann aber auch beweisen, es geht.
Mhm,
ja, und deswegen finde ich es schön. Da merkt man dann halt auch, dass wieder eine neue Generation am Start ist. Und gab es jetzt schon Sachen, wo du gesagt hast, Mensch, finde ich spannend, dass wir das als Betrieb umsetzen, oder Sachen, wo du gesagt hast, boah, warum sind wir denn noch auf dem Stand? Warum haben wir denn nicht das und das schon gemacht?
Mein Onkel ist sehr computeraffin und wirklich, da kennt er sich sehr, sehr gut aus. Das bedeutet, digital sind wir auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Also wirklich, was wir mittlerweile alles können, ist für einen Handwerksbetrieb eigentlich sehr außergewöhnlich, muss ich sagen. Das finde ich wirklich sehr interessant und das hoffe ich auch, dass ich das in Zukunft beibehalten kann, weil ich tatsächlich selber nicht so in diesem Thema drinne bin. Also da muss ich selber eigentlich noch einiges lernen, was es alles gibt, worauf man achten muss, welche Systeme, welche Serversysteme und so weiter und so fort. Wo ich finde, wo wir uns tatsächlich noch verbessern können, ist im Bereich von Maschinennutzung.
Mhm.
Das ist ein schwieriges Thema, weil es bei unserer Größe tatsächlich schwierig ist zu überblicken. Wir haben jetzt verschiedene Systeme, wo dann Maschinen immer auf Mitarbeiter gebucht werden oder auf Baustellen gebucht werden, dass man eine genaue Zuordnung hat, wer hat die Maschine wann. Aber im Arbeitsalltag ist das normal. Heute ist man auf der einen Baustelle, Maschine wird benutzt, muss dann in die Firma. Die Zeit, die richtig auszuwaschen und sauber zu halten, ist ein Ticken begrenzt. Dann unsere Lageristen haben natürlich auch nicht die Zeit, dann noch eine komplette Maschine auseinanderzunehmen, komplett zu reinigen. Das heißt, so Maschinen einerseits zu pflegen, dass die immer perfekt und einsatzbereit sind, andererseits aber auch der Einsatz von Maschinen, dass das nochmal wirklich gefördert wird, weil es die Arbeit logischerweise vereinfacht und natürlich nochmal eine enorme Effizienz ist.
Klar, also wenn du mehrere Wände zu spritzen hast, geht das natürlich schneller, als wenn du jetzt die Walze schwingst. Ne?
Ja.
Ja, klar. Finde ich spannend, dass du das erzählst. Also Thema Maschinentechnik. Gibt es jetzt mittlerweile auch Anbieter, die dann die Maschinen mit einem Chip ausstatten? Also kannst du dir deine Maschine kaufen, wo du willst, aber die Maschine wird dann im Nachgang sozusagen mit einem Chip ausgestattet und dann weißt du zumindest schon mal, wo die ist.
Genau.
Also so wie du es jetzt beschreibst, wisst ihr zumindest, wo die Maschine schon mal ist.
Genau.
Aber es ist halt auch für viele Betriebe, wo es dann irgendwie mehr als 3-4 Fahrzeuge gibt und dann auch dementsprechend 3-4 Teams, die das nicht tun, auch super unübersichtlich. Bei wem liegt jetzt gerade eigentlich die Maschine im Kofferraum? Deswegen verstehe ich das voll.
Also das wissen wir alles. Also
ja,
wir wissen, wer wo welche Maschine hat und wer sie zuletzt benutzt hat. es geht ja auch nicht darum, um irgendwen zur Rechenschaft zu ziehen. Das in keinster Weise, weil Maschinen, das ist ein Verschleißmaterial. Klar. Es geht einfach nur darum, Überblick zu haben und zu wissen, ich brauche jetzt eine Maschine auf der Baustelle, wo bekomme ich am schnellsten eine her, weil die gerade nicht im Einsatz ist.
Ja, mir ging es auch gar nicht um das Thema Rechenschaft. Ich finde es bloß wieder spannend, wo sich das jetzt hinentwickelt hat, weil also ich glaube, in vielen Betrieben ist es noch so, dass nicht klar ist, wo gerade die Maschine steht. Ja, ne? Ja. Und ich sag mal so, wir sind alle nur Menschen. Ne? Und da gehört das auch mal dazu, dass man vergisst, dass man die Maschine noch im Kofferraum hat. Auf der anderen Seite dann gut, dass man halt auch weiß jetzt, wo man sie findet. Und klar, Einsatz, da merkt man ja jetzt auch schon, was sich alles getan hat. Ne? Ob das jetzt nun ein Paint-Buddy von Caparol ist, Riesenroboter, der ganze Wände mit Spachtel und Farbe spritzen kann. Ich habe schon von diversen Einsatzmöglichkeiten gehört, dass es Roboter gibt, die ganze Tiefgaragen beschichten, habe ich schon gehört. Also ich bin da ehrlicherweise noch nicht so tief in dem Game drin, aber versuche zumindest dran zu bleiben. Und da merkt man halt auch, dass sich gerade genau was du ansprichst, ne, Thema Maschinen super viel entwickelt. Und ich glaube, da geht auch so ein bisschen die Reise hin und muss es auch, weil es gehen super viele Leute in den nächsten paar Jahren in Rente. Da müssen wir einfach gucken.
Ja.
Du nix.
Ja, das stimmt. Beziehungsweise es geht ja, also mir würde es nicht darum gehen, jemanden zu ersetzen.
Ja.
Also darum geht's eigentlich nicht, sondern es geht eher darum, oder so stelle ich mir das vor, dass bei großen Baustellen, wirklich großen Baustellen, wo zum Beispiel ein Flur weiß gestrichen werden muss, der Paint-Buddy oder ein Roboter reingestellt wird,
ja,
und dann nur noch 2 Mitarbeiter die Vorarbeiten machen und alles vorbereiten, der das dann durchspritzt und man dadurch wieder andere Mitarbeiter, die auch sehr, sehr gut bei Privatkunden eingesetzt werden könnten, eben dann noch hochwertige Arbeiten auch machen können.
Absolut.
Also, dass man sozusagen ein Zwischending, dass man eben die fehlenden Kräfte dann ersetzt und den Roboter das machen lässt, was er kann, weil beim Privatkunden, denke ich, das wird noch ein Momentchen dauern, bis er dann
der Roboter dann die Beratung macht.
Genau. weil das kann momentan einfach nur der Mensch.
Klar. Ja, und ich glaube auch, da können wir uns ja alle drüber sicher sein, ersetzen ist sowieso im Handwerk schwierig. Also ich glaube, jeder, der jetzt ins Handwerk einsteigt, der ist da goldrichtig.
Ja.
Und ich glaube auch, dass gerade es die Technik einfach notwendig ist, um die Effizienz, wie du so schön sagst, zu steigern. Weil am Ende ist es halt genauso, wie du sagst, na, vielleicht kann ich jemanden im Privatkundenbereich viel besser gebrauchen, weil Oma Ernas Küche, na, da wissen wir, da brauchen wir jetzt kein Paint-Buddy reinstellen. Und es ist natürlich vielleicht auch interessant, dass man dann als kleinerer Betrieb mal auch einen größeren Auftrag machen kann.
Ja, ne? Ja.
Und ist das aber, weil du gerade auch so drauf gepocht hast mit dem nicht ersetzen wollen, ist das schon eine Angst, wo du gemerkt hast, die ist irgendwo im Handwerk präsent?
Wenn ich drüber nachdenke, wo Roboter eingesetzt werden oder wenn man über dieses Thema Robotik spricht und das ja viel in der Industrie, dann hat es zwangsweise häufig etwas damit zu tun, dass ein Mensch ersetzt wird. Also sei es zum Beispiel bei der Autolackierung oder bei Packmaschinen, dass der dann einfach den Menschen ersetzt. Und deswegen sage ich das immer ganz gerne dazu oder auch um es Mitarbeitern zu erklären, dass es nicht darum geht, bei den Maschinen etwas zu ersetzen, sondern wirklich die Arbeit zu erleichtern. Das ist wichtig, dass es erleichtert wird, nicht erschwert wird. Und dass es auch für die Mitarbeiter angenehmer wird, weil im Monat 25.000 Quadratmeter streichen, das ist anstrengend.
Ja.
Und wenn man da etwas hat, was 24 Stunden am Tag durchläuft, wie auch immer, dann ist es eine andere Effizienz. Und das zu Beginn von den ersten 2, 3, vielleicht auch 8 Stunden, wenn jemand trainiert ist, dann wird der Mensch schneller sein. Aber nach 24 Stunden, glaube ich, dann...
Da geht einem irgendwann die Puste aus, so als normaler Sterblicher. Ja, aber schon spannend, wozu der Mensch trotzdem alles in der Lage ist und was auch eine Maschine halt, also ich denke jetzt zum Beispiel, ihr macht ja sowohl Privatkunden als auch Objektgeschäft.
Ja.
Du kannst halt natürlich nicht bei Tante Trude den Roboter hinstellen und sagen, der macht jetzt was, sondern du musst ja auch einen Kunden beraten können, ne?
Ja.
Vielleicht auch ein spannendes Thema, Kundenberatung. Wie waren da eigentlich deine ersten Berührungspunkte vielleicht so im Privatkundenbereich?
Zu Beginn eher weniger natürlich. Also wenn ich habe meine Lehre angefangen, dann haben das erstmal meine Gesellen natürlich übernommen oder auch mit dem Architekten zu sprechen. Aber relativ zügig, so nach einem halben Jahr oder so, wurde dann mir gesagt, das kannst du jetzt gerne mal übernehmen, dann auch Stundenzettel schreiben, dann die Stundenzettel zum Architekten, dass der die unterschreibt und so weiter und so fort und dann alles abklären, erklären, wie kommt das zustande, warum haben wir jetzt länger gebraucht oder warum haben wir kürzer gebraucht, wobei kürzer eigentlich nie ein Problem war.
ja.
Genau, und das dann eben abzuklären und dann mit denen zu sprechen und dann auch die Folgeaufträge oder was noch gemacht werden muss, abzuklären. Und das hat mir dann wirklich sehr viel Spaß gemacht. Oder vor allem auch dann mittlerweile dann die verschiedenen Architekten zu können, worauf sie Wert legen, worauf sie, also was wichtig ist zu beachten. Zum Beispiel bei einem Bauleiter, der geht dann mit einem durch, das und das, das, das muss alles gemacht werden. Manches hat tatsächlich nicht zu unserem Gewerk gehört. Trotzdem habe ich mich dann drum gekümmert, dass es gemacht wurde. So. Und mich dann drum gekümmert oder ihn angerufen, wenn ich wusste, es kommen andere Arbeiter, wenn die dann noch nicht da waren, weil ich weiß, dass es Termingenauigkeit das höchste Gut ist.
Ah, okay. Also du kennst dann auch schon so ein paar Präferenzen von den Leuten. Finde ich spannend, womit du eigentlich schon in deinen jungen Jahren, man muss ja einfach sagen, du bist ein junger Kerl, konfrontiert wurdest und was du jetzt eigentlich alles schon so von der Pike auf mitlernst. Inwiefern war es jetzt dir auch nochmal wichtig, den Meister und Techniker zu machen, gerade mit Blick auf den Betrieb?
Grundsätzlich war für mich eigentlich immer klar, dass ich den Meister und Techniker mache, weil ich wusste, dass es das ist, was ich wirklich gerne machen möchte oder was mir auch interessiert. Grundsätzlich bräuchten wir wahrscheinlich in der Firma jemanden, der theoretisch BWL und Jura studiert hätte, um sich mit dem Ganzen einfach nochmal intensiv befasst zu haben, obwohl wir natürlich auch gemerkt haben, du musst vom Fach sein fertig. Also die Mitarbeiter brauchen jemanden, der weiß, wovon er redet, wenn er vom Malerhandwerk spricht.
Ja.
Den Rest kann man sich ganz gut aneignen und ich denke, man kann auch viel dann noch lernen beim, zum Schluss, wenn ich dann in die Firma komme. Mein Onkel ist jung, mein Vater ist auch noch nicht zu alt, um rauszugehen. Die können mir das wunderbar übergeben und auch nochmal genauer erklären, dass es wirklich auf unsere Firma zugeschnitten ist. Deswegen wusste ich, dass der Techniker das ist und noch mehr in die Tiefe reingeht. Auch in die Tiefe vom Fachwissen her, weil das ist beim Meister nicht so. Der Meister wird, wenn man ihn als Vollzeitfortbildung macht, sind das 9 bis 10 Monate und der Techniker sind 2 Jahre und in den 2 Jahren geht man ganz anders nochmal in die Chemie, in die Physik und auch die Aufmaßtechnik rein. Und das ist alles Wissen, was mich einfach fasziniert. Also ich merke auch, dass es mich interessiert. Ich lerne das gerne. Zum Beispiel bei meinem Abitur. Das wusste ich, ich werde mein Abitur nicht unbedingt wirklich brauchen. Ich wusste, dass ich es machen möchte, weil was ich habe, das habe ich.
Klar.
Es ist auch wichtig. Ich wollte auch, ich habe mit 2,3 abgeschlossen. Damit kann ich mich auch wunderbar irgendwo bewerben. Aber ich wusste, ich brauche kein 1,0er oder 1,3er oder 1,5er. Dementsprechend ist mir das Lernen einfach ein Ticken schwerer gefallen. Jetzt beim Meister und Techniker ist es so, das Lernen fällt mir leicht. Mir wird einmal was gesagt, es wird erklärt und danach bleibt es drin und ich behalte mir das, weil es mich einfach interessiert.
Da merkt man auch mal, wie krass der Unterschied ist. Ne? Wenn man Bock auf ein Thema hat, ne, dann ist das einfach, dann bleibt das anders haften.
Dann unterhält man sich auch noch mal länger mit den Lehrern, weil man wirklich dieses Wissen haben möchte und um sich einfach weiter fortzubilden.
In welchen sauren Apfel wirst du denn in Zukunft noch beißen müssen, wo du sagst, oh, das ist ein Thema, auf das habe ich eigentlich gar keinen Bock, aber müsste ich mich schon mal noch mit beschäftigen?
Wüsste keins.
Du wüsstest keins?
Ich wüsste keins, ja.
Okay. Also ich kann jetzt mal aus meiner Erfahrung heraus sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese ganzen Jura-Themen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen bin ich auch froh, wenn jeder Betrieb sich das auch selber eingesteht und sagt, okay, ich gebe das ab, weil ich habe da einen guten Anwalt, der kümmert sich darum. Oder auch so dieses ganze Thema Steuer. Ne? Dafür gibt es ja zum Glück auch Steuerberatungskanzleien und so. Aber das sind zum Beispiel auch so Themen, wo ich mir denke, boah. Beim Meister hast du auch einen kaufmännischen Anteil ja mit drin. Also ich sag mal so, das ist jetzt nicht so umfassend, dass du sagst, ich habe jetzt meinen Meister, ich weiß jetzt, wie ich meinen Betrieb perfekt führe. Ne?
Ja, genau. Und da denke ich, das wird dann viel kommen, sobald ich einsteigen werde, dass ich das einfach dann so ein Ticken einfach langsam gezeigt bekomme von meinem Onkel oder meinem Vater, wie die Praxis dann aussieht. Weil logisch, in der Schule lernt man die Theorie. Und dann muss man natürlich schauen, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Was wir gezeigt bekommen, sind viele Grundlagen und deswegen auch sowas wie Steuer oder Jura. Natürlich hat man seine ganzen Berater. Das ist auch unfassbar wichtig, weil die haben das studiert. Das ist logisch. Aber grundsätzlich finde ich es als extremst wichtig zu wissen, worum es geht. Ich muss es nicht machen können. Zum Beispiel, wir haben jetzt auch in der Schule gelernt, Buchungssätze aufzustellen. Das weiß ich nicht. Kann passieren, dass ich sowas natürlich nochmal machen muss. aber es ist vor allem wichtig, dass ich verstanden habe und weiß, worum es geht. Das heißt, wenn mir jemand das hinlegt, weiß ich, wo was hinzubuchen ist. Mhm. Ich muss es aber nicht unbedingt anwenden können.
Ja. Und also dir geht es eigentlich mehr darum, das Wissen zu haben und es verstehen zu können, anstatt dann so eine Blackbox zu gucken.
Genau.
Aber selber machen musst du es jetzt nicht unbedingt.
Denke ich nicht.
Okay.
Mal schauen, was die Zukunft bringt.
Okay, also eigentlich hast du schon auf alle Themen Bock, auch auf die mir persönlich unliebsamen, aber das ist ja gut, dass dir auch die Themen, die ich nicht toll finde, dass du die auch gerne machst.
Ja, ich finde es unfassbar spannend, wenn ich, also Jura oder auch die Steuern, also Steuern finde ich auch extrem faszinierend, was es da alles tatsächlich zu beachten gibt oder wie man damit umgehen muss. Und auch Jura, das ist natürlich trocken, aber trotzdem denke ich, werde ich mir versuchen, das dann eventuell mal anzulesen, weil wenn man sich selber mal erarbeitet hat, dann vergisst man das nicht mehr.
Ja, das stimmt wohl. Ja, du bist ja auch ein Fuchs. Ne? Also deswegen wird es dann auf jeden Fall auch haften bleiben. Also ich sag mal so, du wirst ja nicht der einzige Maler sein, den du kennst, der auch in einem Familienbetrieb arbeitet. Mhm. Hast du auch schon andere Geschichten gehört, wo es vielleicht nicht ganz so harmonisch lief wie bei euch? Du brauchst jetzt keine Namen nennen.
Ja. Nee, also mir würde jetzt keiner einfallen, der mir erzählt hat, dass er weiß, dass es wie zwei Welten sind, die aufeinander prallen. Natürlich muss man schauen, dass man immer guckt, dass es wunderbar miteinander funktioniert und dass man natürlich auch die Themen, die eine Seite hat und die andere Seite hat, also miteinander diskutiert oder dann eben umsetzt. Aber mir würde niemand einfallen, der sagt, wenn ich mal in den Betrieb ansteige, dann wird es Mord und Totschlag geben.
Mensch. Glückwunsch, dass du so wenige Leute kennst. Also ich finde es halt, ich frage jetzt vor dem Hintergrund, wir wissen ja auch, jede Generation hat ja eine andere Ausprägung. Also unter welchen Voraussetzungen sind die aufgewachsen? Wie sind die gesellschaftlichen Grundbedingungen? Wie wurden die erzogen? Und dann am Ende natürlich auch, wo wollen die hin? Also was haben die für eine Zukunftsperspektive? Und deswegen finde ich es gerade so spannend, weil du gehörst ja, du bist ja schon eine Generation jünger als ich. Du bist ja Generation Z. Du grinst so.
Ja, ich glaube, ich bin nicht unbedingt der Klassische.
Der klassische Zettler.
Ja, also ich bin es gewohnt zu arbeiten. Mir macht es auch Spaß zu arbeiten.
Ja.
Und auch in der Schule, wenn was ausfällt, dann bin ich trotzdem halt da. So.
Ja.
Ich plane ja meinen Tag damit, dass ich zum Beispiel bis, keine Ahnung wann, in der Schule sitze. Und wenn es dann früher aushat, ist es natürlich schön, aber wenn trotzdem noch was gemacht werden muss, dann werde ich das trotzdem machen. Dann gehe nicht früher nach Hause, zum Beispiel.
Okay.
Und dann trotzdem natürlich dieses, was jetzt aufkommt, dieser nächstes Mal Freiheitsgedanke oder dieser Gedanke des Reisens, finde ich unfassbar wichtig. Mir persönlich war einfach wichtig, dass ich vorher alles abgeschlossen habe. Mhm. Also ich möchte jetzt meinen Meister und Techniker abgeschlossen haben, dann weiß ich, das ist durch. Und danach möchte ich natürlich auch mal für einen Moment einfach was von der Welt sehen, weil ich weiß, sobald ich im Betrieb bin, wird es erstmal schwierig, was zu sehen, obwohl mein Ziel ist, das trotzdem miteinander verknüpfen zu können.
Ja, ich meine, verstehe ich auch. Man kann, glaube ich, auch einen guten Mittelweg am Ende des Tages finden, ne? Dass du jetzt erstmal sagst, okay, bevor du richtig einsteigst, nochmal so ein bisschen richtig reinknallen und dann kann man ja sagen, okay, einmal im Jahr mache ich hier 2-3 Wochen dies, das, ne? Das ist ja alles möglich. Ich glaube, auch wenn du als Betrieb gut aufgestellt bist, kannst du auch als irgendwann vielleicht mal künftiger Geschäftsführer sagen, ich bin jetzt mal 2 Wochen raus. Das kann sich auf jeden Fall nicht jeder Betrieb in der aktuellen Situation erlauben, aber glaube ich schon, dass das ein Ziel ist, was man zumindest anstreben kann. Und ich meine, Freya macht es ja jetzt auch so, die geht ja jetzt auch, glaube ich, auf Welttournee erstmal, auf Weltreise. Und genau, dementsprechend verstehe ich das auch, ne? Und es ist halt aber auch so spannend, weil wir als Y, ihr als Z, wir sind ja die ersten Generationen, die sozusagen, ich sage jetzt mal, andere Arbeitsbedingungen haben als die Generation davor, wo ich sage es jetzt mal ganz plump. Ich weiß, das ist nicht so sehr in die Tiefe gehend, wie sich das vielleicht der eine oder andere gerade wünscht. Aber um es mal so einfach wie möglich auszudrücken. Heutzutage reicht nur hartes Arbeiten nicht mehr, um dir zum Beispiel ein Eigenheim zu finanzieren. Mhm. Oder eine Familie zu gründen. Ne? Also du kannst nicht einfach sagen, ich mache eine Ausbildung und kann einfach hart arbeiten und dann ist das gelöst, ne? Also Grundeinkommen von einem, ich sag jetzt mal, damaligen Fabrikarbeiter aus den 70ern hat halt teilweise gereicht, um eine Familie zu versorgen. Und da musst du dann vielleicht die Frauen nicht mal arbeiten. Ne? Und das sind heutzutage einfach ganz andere Verhältnisse, was so das Thema Einkommen im Verhältnis zu Grundkosten angeht. Und deswegen finde ich es halt so spannend. Und wir sind halt auch, dieser grüne und ökologische Gedanke ist natürlich auch ein Aspekt, der immer mehr eine Rolle spielt. Deswegen also deine Aufgaben als zukünftiger Erbe werden natürlich dann auch mit dir wachsen. Deswegen finde ich es spannend.
Mhm. Ja, das stimmt. Das wird alles immer wichtiger. Eben auch die Kombination aus Familienleben mit dem Arbeitsleben oder der Freizeit generell, das wird immer wichtiger und ist auch ein sehr, sehr hoher Stellenwert in der heutigen Zeit. Und natürlich denkt man immer wieder drüber nach, auch 4-Tage-Woche einzuführen oder verschiedene andere Mittel einzusetzen, dass man das eben deutlich besser kombinieren kann.
Hast du schon mal was mitbekommen, so gerade so, wo Welten wieder aufeinandertreffen, vielleicht zwischen Altgesellen und Junggesellen bei euch?
In Bezug jetzt auf...
Ich sag jetzt mal, Altgeselle, der ist halt vielleicht eher noch drauf getrimmt, so leben, um zu arbeiten, wohingegen dann Junggeselle dann eher die Einstellung hat, arbeiten, um zu leben. Ne, dass man da vielleicht irgendwie auch so diesen Generationskonflikt mal spürt oder...
Wirklich mitbekommen habe ich es wenig, eigentlich kaum.
Also nicht so ein Tottern, die Jugend von heute oder irgendwas auf dem Niveau.
Also ich denke mal, dass das sicherlich vorgekommen ist. Also kann ich mir schon vorstellen. Das schon, aber da ich viel mit meinen Arbeitskollegen unterwegs war und wir immer so ein eingespieltes Team einfach waren, ist das selten aufgetreten. Wenn die auf der Baustelle waren, war ich auch auf der Baustelle. Dann habe ich mit denen noch bis abends alles ausgewaschen und fertig gemacht und deswegen kam das bei uns im Team gar nicht auf.
Ja.
Oder sehr, sehr selten.
Okay, gut. Ich will jetzt auch gar keine Konfrontation führen an dieser Stelle. Das war jetzt einfach bloß eine reine Interessensfrage.
Ja, ansonsten.
Und was glaubst du, was denn jetzt vielleicht auch, wenn du in die Zukunft blickst, genauso wie es dein Opa schon getan hat, dein Vater tut, wenn du in die Zukunft blickst, was sind vielleicht noch die Herausforderungen, die dich dann später begleiten werden, wo du sagst so, Mensch, da habe ich ein Auge drauf oder damit muss ich rechnen, dass das vielleicht noch kommt?
Ich denke, was wichtig ist, ist die Kombination aus Freizeit und Arbeit. Das ist extremst wichtig. Ich denke auch, was wirklich wichtig wird, wird eine 4-Tage-Woche, wie man sowas umsetzen kann. Wir haben das schon mal überlegt und auch durchgespielt. Da ist ein sehr, sehr großes Problem. Nicht die Mitarbeiter oder auch nicht der Betrieb, das gar nicht mal, eher die Kunden. Es wird schwierig, einen Kunden zu erklären, wenn es brennt, warum wir freitags nicht kommen.
Mhm.
Natürlich muss man dann wiederum durchrechnen, was passiert, wenn man 2 Schichten hat. Die einen, die dann den Freitag arbeiten. Mhm. Und da ist dann eher das Problem, dass man wieder mehr Mitarbeiter braucht. Mhm. Also muss man wieder gucken, dass man mehr Mitarbeiter bekommt. Und das ist dann alles so ein Riesenkonstrukt, was sich vielleicht im ersten Moment relativ einfach anhört. Wenn man dann aber wirklich drüber nachdenkt und tief in die Materie einsteigt, merkt man, wo man eigentlich alles schrauben muss, dass man sowas umsetzen kann.
Also Arbeitszeitmodelle.
Ja, genau. Mhm. Also im Büro ist es tatsächlich einfacher umzusetzen wie auf einer Baustelle. Deswegen im Büro funktioniert es auch schon wunderbar mit den Arbeitszeitmodellen, da es einfach einfacher ist. Aber auf einer Baustelle wirklich, die einen Tag komplett lahmzulegen, ist schwierig. Oder eben zu sagen, ihr arbeitet jetzt 10 Stunden, auch vielleicht nicht gerade menschlich. Genau.
Noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da guckst du in die Zukunft und denkst dir so, das könnte noch ein spannendes Thema werden. Wir haben vorhin über
Maschinen generell, die eben effizienter einzusetzen. Also wir haben viele Maschinen, maschinentechnisch sind wir tatsächlich sehr gut aufgestellt, aber die Benutzung davon, dass die wirklich eingesetzt werden, weil es einfach erleichtert und eben auch für die Mitarbeiter eine Erleichterung ist und eben auch körperlich, also eine körperliche wirkliche Hilfe darstellt und dass sowas wirklich effizient eingesetzt wird, finde ich, das muss in Zukunft oder werde ich mich viel mit beschäftigen müssen.
Okay. Wenn du jetzt aufs Gesamthandwerk guckst oder vielleicht auch nochmal spezieller im Malerhandwerk, was glaubst du, was sind jetzt vor allen Dingen auch die Herausforderungen, nicht nur für dich oder euch als Betrieb, sondern generell für unsere Branche die Herausforderungen?
Also eigentlich gilt es nicht nur für das Malerhandwerk, sondern generell für das gesamte Handwerk, da wir sind ein wirklich großer Teil der Wirtschaft. Und wenn es eben keine Nachkommen gibt oder keine neuen Lehrlinge und Auszubildende, dann werden wir ein wirklich großes Problem bekommen, auch in hinsichtlich der ganzen erneuerbaren Energien und alles drum und dran, einfach das umzusetzen alleine. Die, sei es Wärmeeffizienz mit einer Heizung oder mit Wärmedämmung oder Fenster. Einfach all diese Themen, die auf uns zukommen werden, in Zukunft eben wiederum auch im Hinblick auf den Klimawandel, das umzusetzen, da braucht das Handwerk einfach deutlich mehr Unterstützung, dass mehr nachkommen, also um die das überhaupt umsetzen können, weil es nicht mehr machbar ist, weil wenn es keine Handwerker gibt, haben wir ja nichts mehr. Ohne das Handwerk gibt es nicht die Häuser, die gebaut werden, weil dazu braucht man Maurer. Gibt es keine Maurer, kann man keine neuen Häuser bauen. Es gibt dann vielleicht mehrere Leute, die das Haus planen, aber niemanden, der es mehr baut. Ganz extrem gedacht natürlich.
Ja.
Und da finde ich, muss man natürlich als Hand oder das gesamte Handwerk muss da einfach mehr Werbung machen und natürlich sich auch anders strukturieren, dass es eben bessere Arbeitsbedingungen gibt, bessere Bezahlung und so weiter und so fort. Da muss es auch an sich arbeiten, denke ich. Und genau.
Cool. Dann danke ich dir für deine Zeit auf jeden Fall. Also die Herausforderungen sind für dich auf persönlicher Ebene, da guckst du, ich sag jetzt mal, mit einem schon lachenden Auge drauf, fürs Gesamthandwerk vielleicht ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil es noch viel zu tun gibt für unsere Branche. Und an sich ist aber das Thema Betriebsübernahme oder generationsübergreifendes Zusammenarbeiten für dich eigentlich ein total positiv belegtes und spannendes Thema, ne?
Ja, ich muss sagen, also ich freue mich tatsächlich sehr auf meine Zukunft, auch den Betrieb zu übernehmen, weil mir das wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, das Ganze zu machen. Was ich denke, eben was wirklich wichtig wird, ist, das Handwerk publik zu machen. Also auch früh in der Schule wieder anzufangen mit dem Werkunterricht, dass die Kinder oder Schüler einfach früh mit dem Handwerk in Kontakt kommen. Weil ich finde immer so krass, wenn man ein Kind fragt, was es eigentlich mal werden möchte, sind es meistens handwerkliche Berufe wie Bauarbeiter. Aber irgendwie im Laufe der Entwicklung geht es komplett verloren. Und ich finde, es ist wirklich wichtig, es eben als gleichwertig zu betrachten zu einem Studium, weil es eben genauso wichtig ist für eine Gesellschaft. Und das muss, finde ich, wieder mehr in der Gesellschaft verankert werden, dass es etwas mit den Händen zu schaffen wichtig und essentiell ist. Ich habe mir mal durchgelesen, was bedeutet eigentlich Glück haben? Oder das Gefühl Glück. Und da war ein Kernpunkt, wenn du etwas mit all deinen Sinnen wahrnimmst. Und das schafft das Handwerk tatsächlich. Also du schaffst mit den Händen, du fasst es an, du nimmst es in die Hand, du riechst bei uns jetzt die Farbe, du siehst natürlich die Farbe, du spürst das Ganze und du hörst auch dieses schmatzende Geräusch, wenn du zum Beispiel die Walze in die Farbe eintunkst und zum Schluss siehst du auch noch, was du geschafft hast. Und das finde ich das Besondere an unserem Handwerk. Wir kommen in eine Wohnung rein und verlassen tatsächlich eigentlich ein Zuhause, wo eine Familie dann einziehen wird oder wieder neu gründen wird. Und das haben wenige andere Handwerke. Also ein Elektriker legt die Schlitze und seine Leitungen, ein Bodenleger legt den Boden. Wir können aber wirklich den gesamten Arbeitsablauf eines Baues begutachten, also von Verputzen über die Tapete, dann über die Lackierung bei einer Tür und dann nochmal Ausbesserungsarbeiten, haben wir wirklich diese ganze gesamte Entwicklung eines Baus.
Also zusammengefasst, das Malerhandwerk ist schon ziemlich cool, ne?
Ja.
Dann danke dir für deine Zeit. Danke, dass ich hier bei dir mehr oder weniger auf der Couch in München sitzen durfte. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Danke.
Und danke auch an alle wieder fürs Zuhören beim Podcast Live und mit Farbe und freut euch auch natürlich wieder auf die nächste Episode. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.